Ich möchte heute mit unserer neuen Predigtreihe anfangen, die genau in Ostern reingehen wird und ihr werdet es verstehen. Unsere neue Predigtreihe heißt Hauptsache Jesus. Hauptsache Jesus und nicht Hauptsache so wie, ach, alles andere geht gerade kaputt, aber Hauptsache wir haben Jesus oder sowas, darum geht es nicht, sondern die Hauptsache ist Jesus, darum geht es, ja. Er ist das Haupt der Gemeinde, so beschreibt er sich, er ist derjenige, für den wir alles hier machen, er ist derjenige, für den wir auch in die Stadt gehen, bei Herrn feiert den Herrn, ihn wollen wir feiern. So, es ist Jesus, der der Mittelpunkt ist, Jesus, um den alles sich dreht und Jesus, weshalb das hier, was wir hier haben, überhaupt Sinn macht. So, wenn wir Jesus nicht da drin hätten, in dem, was wir hier machen, dann würden wir an unserem Auftrag vorbeileben, weil Jesus muss die Mitte sein von allem, was wir tun. So, und genau darum soll es jetzt gehen in dieser Reihe, nämlich Hauptsache Jesus. Lass es zu deiner Hauptsache in deinem Leben werden, mit Jesus unterwegs zu sein. Ich möchte heute mit euch auf ein paar Punkte eingehen, die jetzt einfach nur um Jesus als Person gehen, die ihn gut beschreiben, bevor wir dann in den nächsten Wochen ein bisschen weiterschauen. Ihr habt schon gehört, Ostern, die Rückkehr des Königs, ne? Dann wissen wir schon, okay, Jesus ist ein König und er kommt zurück, okay? Das war das Ostererlebnis und genau das ist etwas, was ich jetzt heute natürlich nicht betrachten werde. Aber was ich heute betrachten will, und mein erster Punkt heute, und das ist eigentlich... Was heißt eigentlich? Es ist so. Es ist der wichtigste Punkt. Es ist der allerwichtigste Punkt, nämlich Jesus ist dein und mein Retter. So, was Wichtigeres als das gibt es nicht zu sagen über Jesus. Das ist das Wichtigste überhaupt, dass er dein Retter ist und mein Retter ist. So, und auch hier können wir dann wieder sagen, es würde hier alles keinen Sinn machen, wenn wir hier zusammen sind und ihn anbeten, aber er nicht unser Retter ist. Ja, wir können hier dazukommen, wir können das zuhören und so weiter, aber es wird irgendwann mal von dir verlangt werden, dass du eine Entscheidung triffst für oder gegen Jesus. Und eines ist klar, er will, was will er? Er will dein Retter sein. Weshalb ist er auf diese Erde gekommen? Weil er dein Retter sein will. So, es steht in der Bibel geschrieben, dass Gottes größter Wunsch ist, dass alle Menschen errettet werden. Das ist sein größter Wunsch, dass alle Menschen errettet werden. Da haben wir dieses Retten wieder drin. Ich möchte mit euch ganz, ganz früh erstmal einsteigen in die Bibel. Jesus hatte eine Aufgabe und die hat er erfüllt. Wenn du dich fragst, wer Jesus für dich ist, dann lass dir Folgendes gesagt sein, er ist ein Retter. Das ist das Wichtigste. So, und wir sehen schon sehr früh in der Bibel unzählige Berichte im Alten Testament, Prophetien, die darauf hinweisen, es wird einer kommen und er wird uns befreien. So, ein ganz, ganz bekanntes Beispiel, Jesaja 53. Durch seine Striemen ist uns Rettung geworden, steht da drin. So, und wenn wir dann noch früher schauen, auch im Neuen Testament, dann sehen wir weit am Anfang im Matthäus-Evangelium Folgendes. Und keine Angst, ich mache heute keine Weihnachtsbotschaft, auch wenn es hier sehr, sehr früh ist im Matthäus-Evangelium, in Matthäus 1, Vers 21, da redet ein Engel zu Josef, ja, den Namen mal im Frühling zu hören, ist mal was ganz Besonderes, ne? Und Josef hört Folgendes von diesem Engel. Josef wollte sich gerade aus dem Staub machen, wir kennen die Geschichte. So, ich möchte jetzt nicht näher ins Detail darauf reingehen, um seine Frau zu schützen im Übrigen, weil dann hätte er die Schuld auf sich geladen, ja, ihr versteht, deswegen wollte er sich aus dem Staub machen. Aber Matthäus 1, Vers 21 sagt Folgendes. Und sie wird einen Sohn gebären, also Maria wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Und dann kommt's, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Die Ankündigung, Jesus wird geboren und dann gleich der Auftrag. Denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. So, da ist der Auftrag drin. Da ist das drin, was Jesus ausmacht. Es ist er, der Retter ist. So, das wird hier so klar deutlich. Hier sehen wir seine Aufgabe. Er ist der Retter. Das war der Grund, warum er kommen sollte. Das war das, worauf die Propheten gewartet haben. Wovon es in der Bibel heißt, dass die Propheten sich gewünscht hätten, das zu sehen, was wir heute sehen dürfen, was du und ich heute sehen dürfen. Und manchmal ist uns dieser Jesus so normal geworden. weil wir vielleicht mit ihm aufgewachsen sind, weil wir vielleicht schon unsere Zeit mit ihm unterwegs sind. Und das ist so normal. Und dann lesen wir diese Bibelstellen, dass die Propheten sich danach gesehnt haben, das zu sehen, was wir heute sehen dürfen. Nämlich, dass wir errettet sind, dass wir in Gnadenzeiten leben, dass wir frei von Sünde unterwegs sein dürfen. Das dürfte niemals in unserem Leben, und das ist ein großer Wunsch, den ich für uns alle habe, es darf niemals zu einer Selbstverständlichkeit werden, niemals zu irgendetwas, was, ja, ist halt so oder so, ja, sondern es sollte uns immer wieder neu packen, weil verdient haben wir das nicht. Verdient haben wir diese Rettung auf keinen Fall. Warum? Weil wir uns immer wieder gegen Gottes Willen entschieden haben, in unserem Leben, komplett, von Anfang an. Der Mensch ist von Grund auf böse, sagt die Bibel. So, ne? Oh, alle Humanisten sagen, ah, ups, kann man das sagen? Ja, wenn die Bibel das sagt, ja. Warum? Weil nur Gott wirklich gut ist. Zu 100%. Du kannst nicht mit Gott einen Wettkampf haben, wer von euch besser ist. Es geht nicht. Gott ist immer der Gewinner. So, er ist gut. Wir haben es nicht verdient, dass er uns retten wollte. Wir haben es nicht verdient. Und trotzdem kommen wir auf diesen Punkt zurück, wo wir sagen müssen, danke Jesus für diese Gnade. Und ich glaube, oftmals ist uns Menschen gar nicht bewusst, dass wir Rettung überhaupt brauchen. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Witz kennt, wo jemand gerade am Ertrinken ist und sagt, Gott, Gott, bitte hilf mir, hilf mir. Und dann kommt einer vorbei und sagt, ich möchte dir gerne helfen, ich will dich irgendwie rausziehen aus dem Wasser. Und er sagt, nein, ich habe gerade zu Gott gebetet und Gott soll mich retten. Und dann kommt der Nächste vorbei und sagt, ey, komm, ich reiß dich da raus aus diesem Wasser. Und er sagt, nein, ich habe gebetet, Gott soll mir helfen. Gott soll das machen in meinem Leben. Und dann ertrinkt er und steht vor Gott und sagt zu Gott, Mensch, warum denn eigentlich? Warum bin ich jetzt hier? So, ne? Ich habe doch gebetet, dass du mich retten sollst. Und dann sagt er, ja, ich habe dir so viele Leute vorbeigeschickt, die dich retten wollten, aber du hast dich nicht retten lassen. Ja? Manchmal ist es uns gar nicht bewusst, wie sehr wir unsere Rettung wirklich brauchen. Und ich glaube, dass jeder Einzelne von uns Menschen in seinem Leben hat, die vorbeigegangen sind und ihnen was gesagt haben von Gott und wir nicht darauf reagiert haben. Und wir nicht darauf gehört haben, weil uns nicht bewusst war, dass wir in diesem Moment Rettung brauchen. Ist es uns bewusst, dass wir tagtäglich diese Gnade Gottes in Anspruch nehmen dürfen und daran glauben dürfen, dass er Gutes für uns im Sinn hat? Wir leben in unserem Leben vor uns her. Und wenn Jesus darin nicht die Hauptrolle spielt, fehlt ein wichtiger Aspekt unseres Lebens. Wir singen gerne, dass unser Leben Jesus gehört. Aber hast du schon mal geprüft, ob das wirklich so ist? Hast du das mal auf Herz und Nieren geprüft? Ob dein Leben Gott gehört? Zu 100%? Oder findest du vielleicht einen Prozentpunkt, den du ihm noch nicht abgegeben hast? Irgendetwas, wo du etwas in deinem Leben tolerierst, was du nicht tolerieren solltest. Findest du da einen Punkt? Und ich glaube wirklich daran, dass wir errettet sind, wenn wir Ja zu Jesus gesagt haben. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Das ist eine feste Zusage, ja. Wir werden niemals perfekt sein. Ja, wir werden niemals perfekt sein. Du wirst niemals die 100% erreichen. Also an alle Perfektionisten unter uns, entspann dich. Ja? So, das wirst du nicht machen. Aber die Frage ist, was tolerierst du in deinem Leben, was da nicht hingehört? Wo brauchst du nochmal Rettung? Wo brauchst du nochmal Jesus, der dir sagt, ich hol dich hier raus? Weil da ist noch was. Okay. Errettung ist oftmals dann nötig, wenn man in einer Situation ist, wo man sich auch manchmal selbst reingebracht hat. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal hattet, dass ihr euch selbst in irgendeine Situation manövriert habt und dann gedacht habt, okay, jetzt brauche ich mal Hilfe. So, ne? Jetzt brauche ich mal Hilfe. Ich bin ein Meister da drin, muss ich sagen, dass ich mich in Sachen manövriere, die mir letzten Endes nicht gut tun. So, ja? Und ich möchte uns aufmuntern, niemals alleine durch solche Situationen zu gehen, sondern dass man sich wirklich darauf besinnt. Wir sitzen in einem Boot, wir sind alle mit Jesus unterwegs, aber ich brauche Rettung in meinem Leben. Tag für Tag. Ein typisches Merkmal, was wir dann an den Tag legen als Menschen, ist, dass wir Sünde vielleicht verharmlosen in unserem Leben. Oder Sünde versuchen zu verstecken und sie irgendwie unter Verschluss zu halten und sie nicht ans Licht zu bringen. Und das Problem dabei ist, wenn wir das machen, ist, dass Gott da auch nicht rangeht, weil wir es ja verheimlichen, weil wir es überspielen, weil wir vielleicht gute Miene zum bösen Spiel machen. Vielleicht, also das ist eines das Verdecken, das andere ist das Verharmlosen. Das, was ich jetzt gerade gemacht habe, ist ja nicht so schlimm. So, man versucht sich das irgendwie zu rechtfertigen und zu sagen, okay, das ist jetzt nicht so fatal. So, ich versuche das nochmal anders und keine Ahnung, dann klappt das schon, aber okay, Gott ist ja ein gnädiger Gott und so weiter. Man sucht sich so seine Argumentation, warum das eigentlich ja nicht so schlimm ist. Und wir wollen vielleicht auch gar nicht in unsere Bibel schauen, weil da könnte ja stehen, dass es vielleicht doch schlimm ist. Deswegen gehen wir lieber zu vertrauten Bibelstellen, wo wir wissen, was gesagt wird und denken uns, gut, hier werde ich gefördert und motiviert und sowas, aber ich traue mich jetzt nicht, einfach mal Gott zu fragen, was soll ich jetzt lesen, weil da könnte ja drinstehen, dass es doch nicht so richtig ist. Dann könnte es drinstehen, dass ich doch etwas verharmlose in meinem Leben. Sünde ist immer zerstörerisch. Sünde wird dich immer kaputt machen wollen. Sünde wird dich immer von dem Plan Gottes fernhalten wollen. Gott hat für dich einen Plan und der bedeutet, dass er dir Freiheit schenken will. Er will dir Freiheit schenken, ja? In Johannes 8, Vers 36 steht, wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Dafür müssen wir uns aber frei machen lassen. Das ist eine wichtige Bedingung. Die Zeit, die du hast, ich meine, das hört sich jetzt alles krass an, ich weiß. Und ich hoffe, ihr merkt den Ernst darin. Unsere Zeit, die wir haben, ist begrenzt. Wir haben eine Lebensdauer, Lebenserwartung, ich glaube, bei Männern ist sie bei 90, 80, 85, wo ist sie? Irgendwie so da? Das ist nicht viel. So, bei Frauen weiß ich nicht, ich glaube, die werden älter. Ja, ne? Männer neigen dazu, sich mal auf die Couch hinzusetzen und Sport zu gucken. Frauen machen Sport. So, das ist ein Unterschied. Wobei das nicht immer zu. Es trifft nicht immer zu. Genau, ich versuche da gerade gegenzusteuern. Habe ich einen Satz gelesen, der hat mich ein bisschen beunruhigt, da hieß es, Sitzen ist das neue Rauchen. Und dann dachte ich so, okay, das ist, auf geht's, im Fitnessstudio angemeldet, deswegen habe ich Muskelkater, super. Klasse. So, also, wie auch immer, aber unsere Zeit ist begrenzt. So, ich glaube, in den Sprüchen steht das, werde weise und bedenke, dass du eines Tages sterben wirst.
Ja.
Es steht da drin. Wir haben eine gewisse Zeit. Und in dieser Zeit würde ich nicht wollen, dass wir mit dem Feuer spielen, sondern ich würde wollen, dass wir uns danach ausstrecken, dass wir in Heiligkeit leben vor Gott, dass wir vorwärts gehen, uns von ihm gebrauchen lassen und Schritt für Schritt für Schritt weitergehen mit ihm. So, und dafür braucht es Rettung. Wir müssen verstehen, dass wir gerettet werden müssen. Und wir wurden gerettet. Die meisten von uns, die ich hier sehe, weiß ich, sie leben ihr Leben mit Jesus, sie sind gerettet. Wunderbar. Lass uns das festhalten daran. Aber lasst uns nicht dort stehen bleiben, sondern lasst uns Schritt für Schritt weitergehen. Wir werden immer wieder Punkte finden in unserem Leben, wo Jesus seinen Finger draufdrücken wird und sagen wird, da musst du nochmal ran. Und was auch immer das ist, jeder hat unterschiedliche Schritte, jeder hat unterschiedliche Standpunkte gerade, wo er jetzt gerade steht, wo Gott gerade weitergehen will mit dir. Aber eines ist klar, toleriere das nicht in deinem Leben, dass es so ist. Das tut dir nicht gut. Und vielleicht hat es sogar den Anschein, dass es gut tut. Vielleicht hat es den Anschein, dass es etwas Tolles ist, dass es etwas Gutes ist und dass es sich gut anfühlt und keine Ahnung. Aber frage dich, ist es wirklich gut für mich? Ist es wirklich etwas, was in meinem Leben was Gutes ist? Oder hat Gott nicht vielleicht sogar etwas Besseres für mich? Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Wirklich frei. Es ist nicht eine Freiheit, die ich habe, weil ich machen kann, was ich will, sondern eine Freiheit, die mir einen Sinn gibt in meinem Leben. Eine Freiheit, darin zu sagen, eine Freiheit von Sünde und von Schuld, die mich zurückhalten will und die mir jetzt vielleicht sagen möchte, wer ich bin. Aber Jesus ist derjenige, der sagen wird, wer du wirklich bist. Aber wir brauchen diese Korrektur von ihm. Gott will dir eine neue Identität geben, die dich frei in deinen Gedanken macht, die dich frei in deinem Leben macht. Jeder von uns ist noch nicht am Ende seiner Reise, sonst wären wir heute nicht hier. Aber für viele von uns ist der Anfang gemacht, dass Jesus uns gerettet hat. Aber das ist halt nur der Anfang. Wenn Jesus etwas nicht mag, dann ist es Stillstand. Sondern wir sollen ja wachsen im Glauben. Ich weiß nicht, ich glaube, in 1. Johannes ist es, wo es da steht, ihr Kinder, ich sage euch das und das. Und dann steht da, ihr Männer und Jungfrauen, ich sage euch das und das. Und ihr Väter, ich sage euch das und das. Uns dürfte eines bewusst sein. Es geht hier nicht in erster Linie darum, dass er unterschiedliche Altersklassen anspricht, sondern was er macht, Petrus oder Paulus, Petrus? Petrus ist das, 1. Petrusbrief, genau. Johannes. So, ja, jetzt wird genickt. So, jetzt habe ich gleich alle. Lukas, Thaddäus, keine Ahnung. Johannes ist es, genau, im ersten Johannesbrief ist es. Es geht hier nicht um Altersklassen. Es geht jetzt nicht darum, dass erst die jungen Leute angesprochen werden, dann mittelalten und dann die älteren. Nein, es geht um den Standpunkt deines Glaubens. Bist du noch ein Kind im Glauben? Musst du immer noch die erste Botschaften hören, damit du das verstehst? Bist du dann deine nächsten Schritte gegangen oder bist du schon ein Vater im Glauben? Oder Mutter im Glauben? Jemand, der andere mitzieht, mitfördert, mit nach vorne bringt. Darum geht es in diesem Vers. Und das heißt wiederum, es geht um Wachstum. Alles, was gesund ist, wächst. Das ist eine ganz einfache Aussage. Alles, was gesund ist. Und wenn deine Gottesbeziehung eine gesunde Gottesbeziehung ist, dann wirst du wachsen. Dann wirst du vorwärts gehen. Und das ist übrigens etwas, was wir uns immer wieder neu fragen dürfen. Was ist mein nächster Schritt? So, und das hat auch was viel mit Jesus zu tun, weil es geht ja um Hauptsache Jesus, ne? Und zwar, wo will Jesus, dass ich als nächstes hingehe? Was will Jesus, dass ich als nächstes lernen soll? Was ich als nächstes tun soll? Wir lesen in der Bibel, wie Jesus vorangeht und Zeichen und Wunder passieren. Er heilt die Kranken, er vermehrt das Brot, er begeistert die Massen und verärgert die obersten religiösen Führer. Das hat Jesus gemacht. Ja? Und Jesus war kein Wohlfühlprediger. Ja, wenn wir seine Botschaften lesen, dann war das klar auf den Punkt gebracht und es konnte auch manchmal wehtun. Aber letzten Endes hat es zur Freiheit geführt. So, das ist immer wieder dieser Gedanke. Manchmal müssen wir auch die Wahrheit hören, die wehtut, oder? Aber ohne Ausgang wird Gott uns das niemals zeigen, sondern wird uns immer zeigen, okay, es gibt einen Ausweg aus dieser Situation und zwar der nächste Schritt. Dein nächster Schritt, dein persönlicher nächster Schritt. Das alles haben die Jünger mitbekommen, wie Jesus voranging und diese Predigten hielt. Und sie sahen, wie Jesus unterwegs war. So sehen wir, nachdem Jesus ein Wunder nach dem anderen gemacht hat, wie er seine Jünger fördert, dasselbe zu tun. Jesus hat das nicht nur vorgelebt, um zu zeigen, okay, ich bin der Tollste hier, ich bin der Sohn Gottes und ihr könnt alle mal gucken, ich bin Jesus. Komm mal zu mir, so, ne, alles gut. So, das war nicht Jesus, sondern Jesus hat es aus einem bestimmten Grund gemacht. Er hat diese ganzen Sachen gemacht, damit wir von ihm lernen können. Und nicht nur das, sondern dass wir ihn als Vorbild in unserem Leben haben. So sagt er in Matthäus 10, die Verse 7 und 8, geht aber und predigt und sprecht, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Das ist in Vers 7. Was hat Jesus gemacht? Er hat gepredigt, das Himmelreich ist nahe gekommen. Das sehen wir in den Kapiteln vorher. Seine Predigten waren immer darauf aus, das Reich Gottes ist nahe. Siehe, das Reich Gottes ist nahe und so weiter. Dann sagt er in Vers 8, macht Kranke gesund, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus, umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt es auch. Was hat Jesus vorher gemacht? Er hat die Kranken gesund gemacht, er hat die Toten aufgeweckt, er hat die Aussätzigen rein gemacht, er hat die Dämonen ausgetrieben. Und jetzt sagt er, umsonst habt ihr es empfangen, umsonst sollt ihr es auch geben. So, das heißt, er Er verändert seine Perspektive. Er war derjenige, der vorangegangen ist. Er war derjenige, der uns gezeigt hat, wo es lang geht. Er hat gezeigt, was alles möglich ist im Glauben. Und jetzt sagt er, jetzt liegt der Ball bei euch. Jetzt seid ihr dran. Jetzt seid ihr dran. Das heißt, Jesus hat als Vorbild gelebt. Und nicht nur als Vorbild gelebt, sondern er hat uns befähigt dazu, dasselbe zu tun wie er. Er fördert sie, das zu tun, was er die ganze Zeit vor ihren Augen vollbracht hat. Und klar, sie haben ihm geglaubt. Warum? Ganz einfach. Er hat es ihnen vorgelebt. Sie haben ihm das geglaubt, weil sie es gesehen haben mit ihren eigenen Augen, was möglich ist. Er ist nicht nur unser Förderer, er ist unser Vorbild. Und das Interessante hier ist, dass Jesus uns befähigt, es zu tun. Wenn wir also fragen, wer ist Jesus für uns persönlich, dann wissen wir zum einen, er ist unser Retter und zum anderen, er ist unser Befähiger, er ist unser Vorbild. Paulus bringt es auf den Punkt, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Und das ist ein wichtiger Satz, den Paulus sagt. Denn es geht genau darum, nicht mehr lebe ich. Nicht mehr lebe ich mit meinen Wünschen, mit meinen Zielen, mit meinen Träumen und so weiter, sondern alles, was ich bin, jeder Punkt in meinem Leben, und da sind wir wieder beim ersten Punkt von gerade eben, jeder Punkt meines Lebens gehört Jesus allein. Und für alle Leute unter uns, die ungern die Kontrolle abgeben. Ich weiß nicht, ob es die gibt hier unter uns, doch ich weiß es. Für alle diese Leute möchte ich dir eines sagen, die Kontrolle abzugeben, indem du sagst, Jesus, mein Leben gehört dir, ist das Beste, was du jemals tun kannst und du wirst dich wohler fühlen als bisher. So ein Versprechen. Dieser Auftrag hier ist nach wie vor derselbe in der heutigen Zeit. Wir sind berufen, die Werke Christi zu machen. Als das, was alles das, was er uns vorgelebt hat. Völlige Liebe und ein starker Glaube haben seinen Dienst gekennzeichnet. Eine hundertprozentige Annahme von jedem Menschen. Egal, wer es war. Egal, was der Hintergrund dieser Person war. Er hat sie geliebt. Er hat nicht die Sünde in ihrem Leben geliebt, aber er hat sie geliebt. Und da war es ganz egal, woher sie kamen, egal welcher Religion sie angehört haben, egal welche Hautfarbe sie hatten oder was auch immer. Egal, ob sie gerade auf dem Berg des Glaubens waren oder gerade im tiefsten Tal waren, ob sie gerade ihn gekreuzigt haben oder ob sie ihn gefeiert haben, weil er auferstanden ist. Er hat sie geliebt. Zu 100%. Völlig. Und sein Glaube war stark und er wollte diese Menschen retten. Jesus, ich finde es auch interessant, wie das hier formuliert wird in Matthäus. Diese Art und Weise. Er sagt nicht, betet für die Kranken und schaut, was Gott macht. Nein, er sagt, heilt die Kranken. Als wäre es selbstverständlich. Oder? Es geht nicht, er schaut nicht darauf, okay, wie sie das machen sollen oder was auch immer, sondern einfach nur heilt die Kranken. Treibt die Dämonen aus. Alles Mögliche, was wir hier sehen, in diesen, macht die Aussätzigen rein, weckt Tote auf. So als wäre das Alltagsgeschäft. So, und dann merken wir erst, wo unser Glaube steht, oder? Für uns hat das nichts mit Alltag zu tun. So, wir feiern es ungemein, wenn Gott etwas in unserer Mitte tut, wenn Gott heilt, wenn Gott Wunder tut, und wir haben gerade von Lukas gehört, und ich feiere das total, dass er seinen Fuß bewegen kann. Das mögen kleine Schritte sein, aber wir beten doch weiter. Wir beten weiter, weil wir doch glauben, dass Gott noch viel mehr kann. Das ist so ein komplexes Thema, aber eines wird uns schnell klar. Wenn wir das nicht erleben, was wir hier sehen, dann leben wir unter unseren Möglichkeiten. Ich lebe unter meinen Möglichkeiten, ansonsten würde ich das auch immer wieder sehen, oder? Aber das ist nicht etwas, wo wir dann über uns selbst bekümmert sein dürfen und sagen dürfen, oh, ist alles so und ich bin ja so schlecht und ich bin hier unten und so weiter und kann nichts und ich lese diese Wunder und es bei mir passiert es nicht und so weiter. Nein, darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass wir aufstehen und einfach anfangen, mehr zu beten für diese Menschen, mehr zu beten für seine Werke, die er hier vollbringen will. Jesus lebt uns das vor, was als Mensch, der mit Gott unterwegs ist, möglich ist. Er zeigt uns eine neue Sicht auf das Leben und unser Umfeld. Er will uns da weiterführen. Die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, bin ich dazu bereit? Bin ich dazu bereit, mein Leben zu 100% ihm abzugeben? Nummer eins. Und Nummer zwei ist die Frage, bin ich bereit, einen Schritt aus meiner Komfortzone rauszugehen und zu sagen, ich gehe jetzt dorthin, wo ich völliges Vertrauen in Gott habe. So, und wenn es nur darum geht, dass du deinem besten Freund, der noch nicht an Jesus glaubt, sagst, dass Jesus ihn liebt. Wenn es nur das ist. Aber das kann manchmal für uns schon Komfortzone verlassen genug sein. Es wird Zeit, dass unser Glaube nicht nur sichtbar ist, sondern sichtbar bleibt. Weil wir haben unsere Phasen in unserem Leben, wo wir mal mehr vorangehen und wo wir mal weniger vorangehen. Es ist aber Zeit, dass es sichtbar bleibt. Wisst ihr, was mein größter Wunsch ist? Mein größter Wunsch ist es, dass ich hier jeden Sonntag Menschen bekehre. Das ist mein größter Wunsch. Und ich glaube, dass das nicht ein Wunsch ist, den ich selber habe. Ich glaube, den Wunsch hegen hier einige. Aber das ist etwas, es beginnt mit uns. Ja, Gott macht alles, was er tun will. Gott macht es schon. Ja, er wird Menschen berühren, wenn wir ihn darum bitten. Er wird hineingehen in Situationen, wird Menschen ansprechen. Das macht er alles. Sein Wort steht. Aber wir sind auch gefordert. Wir sind gefordert, Menschen hier hereinzubringen. Unseren Glauben sichtbar zu leben in unserem Alltag. Wir sind dazu erschaffen worden, ihn zu repräsentieren. Und dafür brauchen wir Jesus als Vorbild. Dafür müssen wir Jesus jeden Tag besser kennenlernen. Wir müssen seinen Willen über unseren Willen stellen. Ja? Wir haben zwar einen freien Willen bekommen, und wenn ich müssen sage, dann klingt das ziemlich fordernd, aber dieser freie Wille sollte doch am besten dazu dienen, dass wir in seiner Freiheit unterwegs sind. Dieser freie Wille sollte doch dazu dienen, dass wir uns für ihn entscheiden, weil wir es wollen, weil es in unserem Herzen ist. Gott hat dir und mir einen freien Willen gegeben, und das ist gut so. So können wir uns für ihn entscheiden. Liebe kann man nicht erzwingen, das ist richtig. Liebe kann man sich auch nicht verdienen. Liebe ist gratis und freiwillig, und so ist es bei Jesus. Jesus ist für dich und für mich gestorben. Nicht damit wir in unseren alten Sünden umherplatschern, sondern damit wir Freiheit haben. Er ist für dich und für mich gestorben. Nicht damit diese Botschaft nur für uns da ist, sondern damit es für alle da ist. Er ist für dich und mich gestorben, damit wir ein Leben anfangen können, wo wir vorwärts gehen können. Es geht nicht um Stillstand. Bei keinem von uns. So, und wenn ich gerade hier so in die Massen gucke, dann rede ich gerade nur zu Christen. Und ich weiß, dass ihr mit Jesus unterwegs seid, aber bleibt bitte nicht stehen. Was ist dein nächster Schritt? Welche Sünde tolerierst du in deinem Leben? Was musst du loswerden, damit du ihm völlig frei dienen kannst? Nimm alles auf den Prüfstein. Leg alles hin vor ihn und sag, Gott, prüfe mich auf Herz und Nieren und schau, ob ich es ernst meine. Das ist ein Gebet von David in dem Psalm gewesen. Prüfe mich auf Herz und Nieren. Das ist ein gefährliches Gebet, sage ich jetzt mal. Weil Jesus wird sicherlich nicht den Mund halten, sondern er wird dir sagen, was los ist. Aber es ist gut. Wir müssen manchmal verstehen, Glaube hat nicht immer was mit Wohlfühloase zu tun. Glaube hat etwas mit Herausforderungen zu tun, auf die wir reagieren können. Aber Gott gibt auch diese Zeiten, wo wir auftanken können. So, das ist er gibt uns, macht uns stark. Aber in dieser Stärke sollten wir vorwärts gehen. Wir gehen raus zu den Menschen, wir gehen raus zu unserer Familie, wir gehen raus zu den Menschen, die Gott nicht kennen. Komm zurück, tanken wieder auf, prüfen uns selbst, bin ich noch gut unterwegs? Das alles hat mit Jesus zu tun. Und die Frage, die wir uns heute mitnehmen dürfen, ist Jesus die Hauptsache in meinem Leben? Ist er die Hauptsache? Ist er der Mittelpunkt meines Denkens, meines Handelns, meines Willens? Oder bin ich autonom? Ja? Bin ich alleine unterwegs? Oder zumindest in einem Punkt ein Gedanke, der mir gerade noch kommt, ist, wir sind manchmal auch so unterwegs, dass wir sagen, okay, Jesus hat diesen Bereich meines Lebens und das ist mein Bereich meines Lebens. Hier darf Jesus sagen, was er will. Hier finde ich es zu anstrengend. Und ich glaube, dass diese Punkte zusammengeführt werden müssen und dass Jesus in jedem Bereich unseres Lebens Bescheid wissen darf, in jeden Bereich unseres Lebens hineinsprechen darf. Jesus will dein Retter sein, er will dein Vorbild sein, er will dich voranbringen in deinem Leben. Das ist wichtig, dass wir uns jeden Tag neu für diese Gnade entscheiden, die wir in unserem Leben haben. Ich möchte nochmal beten.